Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Die EU und die NATO. Da scheint es für die meisten selbstverständlich, dass die EU-Staaten eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten mit der westlichen Verteidigungsallianz. Lediglich beim Namen Türkei schrillen da hin und wieder die Alarmglocken in den Mitgliedsländern. Und nachdem Donald Trump das Weiße Haus verlassen hat, sollte auch der transatlantische Pfeiler wiederbelebt werden. Wo ist also das Problem bei den jetzigen Beratungen zwischen den Europäern und der NATO? Bettina Klein für uns in Brüssel. Warum ist das so schwierig zwischen den beiden?
Wir müssen vielleicht mal einen Schritt zurücktreten, Dirk Müller, und schauen, wie weit man ja doch eigentlich gekommen ist. Sie haben vollkommen zu Recht gesagt, es ist ja vollkommen einleuchtend, dass man eng zusammenarbeitet. Und die Annäherung zwischen EU und NATO war sicherlich noch nie so groß wie heute zwischen beiden Institutionen. Es gab früher geradezu Berührungsängste, obwohl beide Hauptquartiere sozusagen ja in Brüssel angesiedelt sind. Und dass ein NATO-Generalsekretär bei einem EU-Gipfel teilnimmt wie heute, das ist keine Premiere mehr, aber das wäre früher undenkbar gewesen. Und die Verzahnung ist quasi naturgegeben, also etwa 3/4 aller EU-Mitgliedstaaten sind auch NATO-Mitglieder. Und Jens Stoltenberg hat das heute Morgen nochmal im Ratsgebäude auf den Punkt gebracht. 90% der Bevölkerung in der Europäischen Union lebt in einem NATO-Land. Und dennoch, auch wenn in den vergangenen Jahren die Fortschritte sehr gelobt werden, man erkennt natürlich im Zuge dieser Annäherung natürlich jetzt auch, wo noch die Widerstände und die Probleme auch liegen. Sie haben die Türkei angesprochen, das ist quasi immer wieder ein Streitfall, gerade im östlichen Mittelmeer, der Konflikt mit Griechenland und Zypern, aber auch der Konflikt mit Frankreich kommt immer wieder zum Tragen. Da geht es auch darum, dass die enge Zusammenarbeit zwischen EU und NATO, etwa bei dem Einsatz im östlichen Mittelmeer, Irini und Sea Guardian, der Datenaustausch eben nicht in der Weise funktionieren kann, wie er vielleicht eigentlich sollte, weil es da eben dann doch Bedenken gibt, Skepsis gibt, auch Misstrauen. Es gibt eine Reihe von konkreten Beispielen, wo eine enge Verzahnung notwendig ist und kommen soll. Was politisch dahinter steht, muss man sagen, das ist so ein bisschen, klingt ein bisschen wie der Streit um Kaisers Bart. Es geht darum, dass die Europäische Union sich ja unabhängiger machen will, autonomer agieren will, das aber in den Strukturen der NATO. Das ist heute nochmal ausdrücklich betont worden, das hat auch Charles Michel, der Ratsvorsitzende, gerade gesagt. Immer wieder wird es wiederholt, eine starke Europäische Union, auch im militärischen Bereich, ist gut für die NATO und kann auch nur so ein guter und verlässlicher Partner jetzt auch für die Vereinigten Staaten wieder sein. Aber wir wissen auch, was unter Autonomie verstanden wird. Da gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen, Frankreich etwa, Macron, immer wieder mit kritischen Tönen gegenüber der NATO. Wir haben damals, erinnern uns noch, Hirntod, hieß es. Er hat neulich wieder eine Bemerkung gemacht, dass das auch alles ein bisschen veraltet sei, aus der Zeit des Kalten Krieges herstammt. Also da gibt es eine Reihe von Fragezeichen, wie man das politisch dann ausbuchstabiert. Und das war natürlich eines der Themen heute, über die man gesprochen hat.
Enger kooperieren, das wollen die meisten, das ist das Stichwort. Ist das mehr als nur Gerede?
Ja, es geht auch gar nicht anders, weil die Bedrohung und Gefahren natürlich für die Europäische Union wie für die NATO in vielerlei Hinsicht ja ähnlich sind. Also vielleicht nochmal zwei Beispiele, an die man nicht sofort denkt. Das ist der Bereich Desinformation oder auch Cyberangriffe. Die ganze Frage der Resilienz, wie das dann immer heißt. Also dass man quasi sich wappnet gegen Angriffe auf die demokratischen Gesellschaften. Sei es in der EU oder sei es eben bei den Staaten in der NATO, die nicht EU-Mitglieder sind. Und da macht es natürlich Sinn, sich sozusagen abzustimmen, zu schauen, was ist wessen Kompetenz. Wenn wir über Resilienz reden zum Beispiel, viele Kompetenzgebungen liegen bei der Europäischen Union, da muss man sich einfach abstimmen und da liegt noch einige Arbeit davor. Gleichzeitig ist die Europäische Union dabei, zum ersten Mal einen strategischen Kompass auszuarbeiten, wo man eben zum ersten Mal sich verständigen will, was verstehen wir eigentlich unter Bedrohung? Da sind die Unterschiede ja auch sehr groß. Die NATO auf der anderen Seite strebt ein neues strategisches Konzept an. Man will hier versuchen, das quasi nebeneinander zu legen, dass man nicht bei vielen entscheidenden Fragen am Ende zu einem anderen Ergebnis kommt. Und da wird natürlich jetzt gesagt, unter der neuen Biden-Regierung haben wir da bessere Möglichkeiten, weil einfach das Misstrauen nicht mehr so groß ist. Aber da ist noch eine Menge Arbeit zurückzulegen und das war sicherlich heute ein Baustein.